der rückeroberten Stadt Cherson in der Ukraine.
Aber die aktuelle Lage in und um Cherson.
Cherson.
Jubel in der ukrainischen Stadt Cherson. Einwohner feierten dort das Ende der russischen Besatzung.
Russland hat den Rückzug seiner Truppen für abgeschlossen erklärt.
Die Großstadt im Süden des Landes ist wieder in ukrainischer Hand.
Cherson liegt im Südwesten der Ukraine, am Dnipro, kurz vor der Mündung ins Schwarze Meer. Über diesen Fluss hat die russische Armee im November 2022 ihren Rückzug aus der Stadt angetreten. Und mit im Gepäck? Einer der größten Kunstraube seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe das Gebäude vom Hof aus und von der Straße aus beobachtet. Ich lief herum und hielt Ausschau nach Autos und allem, was mir verdächtig vorkam. Ich wollte sehen, wann die Plünderung losgeht.
Die Plünderung mit Hilfe von Aufnahmen aus dem All zu sehen, ist etwa so wahrscheinlich wie die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden.
Und ich habe das Gefühl, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Die Lagerräume sind leer.
Ihr hört Die Kunstretter, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Elena Gorges und das ist Folge 2, der Jahrhundertraub in Cherson.
Ergreifender Moment für alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Nationalhymne wird gespielt und der Präsident hielt die Hand zum Herzen. Dazu wird die Ukraine.
Nach der Befreiung steht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf dem Platz der Freiheit in Cherson und singt die Nationalhymne. Er sieht etwas blass aus, wirkt aber bewegt. Gerade hat die ukrainische Armee die Stadt zurückerobert, nach etwas mehr als 8 Monaten russischer Besatzung. Die ukrainische Flagge wird wieder vor dem Gebäude der Regionalverwaltung gehisst. Ich erinnere mich, wie ich Videos davon im Netz sehe und Hoffnung schöpfe. Vielleicht könnte der Krieg doch viel schneller vorbei sein als gedacht. Von Alina Dutsenko weiß ich da noch nichts. Sie ist die Direktorin des Regionalen Kunstmuseums in Cherson. Unser Reporter Ivan Haivanovich hat sie in Kiew getroffen. Dort hat sie ihm ihre Geschichte erzählt. Vor der russischen Invasion gehören etwas mehr als 14.000 Werke zur Sammlung des Museums. Sie umfasst dekorative Kunst, Kunsthandwerk und Bilder von Künstlerinnen und Künstlern aus vielen osteuropäischen und asiatischen Ländern. Aber auch Meisterwerke von westeuropäischen Malern, wie dem niederländisch-englischen Maler Peter Lili, und natürlich Gemälde ukrainischer Meister, wie die von Oleksiy Shovkunenko. Nach ihm ist das Museum auch benannt. Am Tag der Befreiung steht Alina Dutsenko vor ihrem Museum, vor ihrem Lebenswerk. Die russische Besatzung ist vorbei und sie darf endlich wieder hinein.
Am 16. November durfte ich erst nach den Minenentschärfern ins Museum gehen. Und so gehe ich hinter ihrem Rücken in das Depot und ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Dass ich vor Schreck in Ohnmacht falle. Die Lagerräume sind leer.
Das Museum ist ausgeraubt. Was ist hier passiert? Meine Kollegen Ivan Haivanovich und Inga Lisengewitsch haben mir dabei geholfen, zu rekonstruieren, wie genau der Kunstraub in Cherson ablief. Gleich zu Beginn des Angriffskriegs, im Februar 2022, steht die russische Armee schon auf der anderen Seite des Dnipro, an der Stadtgrenze von Cherson. Panik bricht aus. Menschen fliehen aus der Stadt. Und Alina sorgt sich um ihre Sammlung. Sie trifft Vorkehrungen.
Ich habe alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, bis auf 3, denen ich besonders vertraut habe. Außerdem sind uns 3 Polizisten zu Hilfe gekommen, die sich als zivile Wachleute ausgegeben haben.
Die russische Armee rückt schnell vor und nimmt die Stadt Anfang März ein. Die Besatzer sorgen erstmal dafür, dass die Behörden, die Banken, Schulen und der ganze medizinische Bereich unter russischer Kontrolle ist. Mehrmals kommen sie auch im Museum vorbei, aber greifen erstmal nicht in die Arbeit ein. 2 Monate später, im Mai, klingelt bei Alina das Telefon.
Ein Mann war dran. Er hat sich als Vertreter der neuen Regierung vorgestellt und mir angeboten, eine Ausstellung zum 9. Mai zu machen.
Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland 1945. In Russland wird er Großer Vaterländischer Krieg genannt. Der 9. Mai ist bis heute eine große Sache in Russland. Und Machthaber Putin will sich an diesem Tag feiern lassen. Für die Besatzung von einem Fünftel der Ukraine. Und deshalb soll Museumsdirektorin Alina Dutsenko in Cherson schnell eine Ausstellung im Sinne der russischen Sache gestalten.
Ich habe gesagt, ich werde keine Ausstellung machen. Ich habe keine Exponate dafür. Und ich werde generell nicht mit Besatzern zusammenarbeiten. Er wurde ungemütlich und hat geantwortet, wie kommst du dazu, mich einen Besatzer zu nennen? Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich erwarte von dir, dass du kooperierst. Ist dir nicht klar, dass wir jetzt hier das Sagen haben und dass das auch so bleibt? Aber ich blieb bei meinem Nein. Daraufhin sagte er, morgen früh um 9 kommst du in die Kommandantur. Wir werden dir schon beibringen, die neue Regierung zu respektieren. Gut, habe ich gesagt, ich werde da sein.
Aber Alina erscheint am nächsten Morgen nicht in der Kommandantur. Noch in der Nacht flieht sie in Richtung Westen, in den Teil des Landes, der von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird. Ivan, das ist der Moment, in dem Alina ihre Sammlung verlassen muss. Sie kann sie nicht mitnehmen, natürlich, denn sie muss an verschiedenen Checkpoints der Besatzer vorbei. Aber sie trifft noch eine wichtige Entscheidung. Was war das?
Ja, tatsächlich. Alina Dutsenko hat sich entschieden, Datenträger an vertrauten Personen zu geben. Und auf diesem Datenträger befanden sich die Fotos von der ganzen Sammlung des Museums. Und sie sagt nicht, wie viele Personen sind das oder waren das, wie viele Datenträger. Nur betont Alina Dutsenko, dass bis heute sie die Namen von diesen Personen niemandem verraten hat, weil der Krieg immer noch nicht zu Ende ist.
Die Digitalisierung der gesamten Sammlung, das ist ja etwas, was nicht alle Museen haben in der Ukraine, nicht mal alle Museen in Deutschland oder Westeuropa. Warum hatte sie diese Fotos schon vorher machen lassen? War das Zufall?
Nach 2014, als Krim annektiert wurde, hatte sie bestimmt das Gefühl und Verständnis dafür, dass die Sammlung bedroht werden könnte.
Auf diese Fotos kommen wir gleich nochmal zurück. Die werden noch wichtig. Alina hat also dafür gesorgt, dass zumindest mehrere Vertraute Kopien der digitalisierten Sammlung bekommen. Und sie hofft, dass auch noch ein anderer Plan aufgeht, den sie zu Beginn der Großinvasion gefasst hat. Als die beginnt, ist das Museum nämlich eigentlich geschlossen. Es wird restauriert. Die gesamte Sammlung ist deshalb im Erdgeschoss und im Keller eingelagert, hinter verschlossenen Türen. Vergeblich hatte sich Alina Dutsenko auch schon vor dem russischen Einmarsch darum bemüht, die Gemälde aus der Stadt zu schaffen, weil der Lagerort während der Renovierungsarbeiten nicht ideal war. Jetzt ist es zu spät, das nachzuholen.
Es waren etwa 14.000 Exponate, die hätten verladen werden müssen, während direkt am Stadtrand gekämpft wurde. Die Kampfjets flogen über der ganzen Ukraine und haben Kharkiv und Kiew bombardiert. Große Lastwagen zu finden, Menschen, die bereit wären, mit anzupacken, das war unmöglich.
Ihr hört hier Hanna Skripka. Sie ist die Leiterin des Depots und damit verantwortlich für Kunstwerke, die im Museum gerade nicht ausgestellt werden. Hanna ist während der gesamten Zeit der Besatzung in Cherson geblieben und meine Kollegin Inga hat sie per Videocall interviewt. Ich war schon in vielen europäischen Städten und habe versucht, auf jeder Reise auch mal einen Abstecher ins Kunstmuseum zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann bin ich vor allem in West- und nicht in osteuropäische Länder gereist. Nach London, Paris, Brüssel, Kopenhagen und Venedig. Städte, über deren Kulturleben bei uns gerne berichtet und geschrieben wird. warum bin ich eigentlich nie in die Ukraine und zum Beispiel auch nach Cherson gefahren? Heute ärgere ich mich darüber. Denn ich habe ganz schön was verpasst. Die Sammlung des Kunstmuseums in Cherson gehört zu den interessantesten der Ukraine, mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Es hat Bilder von Künstlern aus der Ukraine, aus den baltischen Staaten, aus Kasachstan, Kirgisistan, Georgien oder der Republik Moldau. Und die verbliebenen Museumsmitarbeiter, zu denen auch Hanna gehört, wollen auf keinen Fall, dass die in die Hände der russischen Besatzer fallen. Also denken sie sich eine List aus.
Zusammen mit Alina Dutsenko kam uns die Idee, was, wenn wir einfach so tun, als ob die Sammlung gar nicht da ist. Ausgelagert wegen der Modernisierung. Das Kunstmuseum von Cherson ist leer. Das wurde unser Narrativ.
Der Plan steht. Die Besatzer sollen denken, dass es im Museum nichts zu holen gibt. Anfang März stürmen bewaffnete Angehörige des russischen Militärs ins Museum. Sie fesseln einen der Wachmänner, nehmen ihm Telefon und Schlüssel weg und überlegen, ob sie aus dem Museum einen militärischen Kontrollpunkt machen können. Nach internationalem Recht ist das illegal. Weil aber die Decken und Böden im ersten und zweiten Stock des Museums gerade wegen der Restaurierung ausgebaut sind, ändern sie ihre Pläne. Bis zu jenem Anruf bei der Direktorin Alina im Mai, bei dem sie unter Druck gesetzt wird und anschließend flieht. Die Depotleiterin Hanna aber bleibt und muss irgendwie weiter mit den Besatzern leben. Sie hat Angst vor der Flucht, Angst, an den russischen Checkpoints von ihrem 17-jährigen Sohn getrennt zu werden. Also bleibt sie.
Überall waren bewaffnete Menschen. An der Bushaltestelle, auf der Straße, im Park, auf dem Markt. Überall bist du Männern mit Sturmgewehren begegnet. Und du hast dich gefragt, hinschauen oder wegschauen, Hände in die Taschen oder nicht. Es wurde gefährlich, russischen Soldaten in der Stadt zu begegnen. Wir haben deshalb versucht, uns andere Routen zu suchen, um ihnen auszuweichen, so gut es eben ging.
Nach einigen Monaten kann Hanna den russischen Besatzern aber nicht mehr aus dem Weg gehen. Am 19. Juli tauchen wieder bewaffnete und vermummte Männer im Museum auf. Hanna werden die Schlüssel fürs Museum abgenommen. Sie wird unter Druck gesetzt. Sie soll erklären, wo die Kunstsammlung ist. Die Besatzer haben offenbar von jemandem einen Hinweis bekommen, dass sie noch da ist.
Sie haben versucht, mich einzuschüchtern. Wenn du uns nicht gibst, was wir wollen, dann können wir für nichts garantieren, haben sie gesagt. Dann haben sie gefragt, ob ich Kinder habe. Und als ich wahrheitsgemäß antwortete, bekam ich zu hören, dann wird das Kind seine Mutter wohl lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dann sind sie mit mir zu meiner Wohnung gefahren. Ich wusste nicht, ob ich das Museum je wiedersehen würde.
Die Männer durchsuchen Hannas Wohnung. Dort finden sie keine Hinweise. Trotzdem nehmen sie ihr ihren Reisepass, ihr Telefon und Zeugnisse weg. Fliehen können sie jetzt nicht mehr. An diesem 19. Juli übernehmen die Besatzer vollständig die Kontrolle über das Museum. Sie setzen eine neue Direktorin ein, Natalia Desjatova. Eine Frau, die vorher als Sängerin in einer Kneipe gearbeitet hat. Und jetzt, einfach mal so, eines der bedeutendsten Kunstmuseen des Landes übernimmt. Warum sich manche Menschen dafür entscheiden, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal bleiben wir bei der neuen Chefin. Sie ist also mit diesen bewaffneten Männern im Museum angerückt und nachdem sie Hanna die Schlüssel abgenommen haben, durchsuchen sie das ganze Gebäude. Und finden die Kunstschätze im Keller, in dem verschlossenen Depot. Der Plan, einfach so zu tun, als sei die Sammlung gar nicht mehr hier, geht leider nicht auf. Inga, du bist nicht in der Ukraine, du lebst wie ich in Berlin, aber du sprichst ukrainisch, deine Familie kommt unter anderem von dort. Als wir beide versucht haben, die Geschehnisse zu rekonstruieren, da haben wir ganz viel über diesen Moment gesprochen, als die Sammlung entdeckt worden ist. Unter anderem auch deshalb, weil die Besatzer einen Hinweis bekommen haben sollen. Was denkst du, wie entscheidend war dieser Hinweis?
Ich glaube, dass für die Direktorin Alina Dutsenko der Hinweis, den die Besatzer wohl von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Museums bekommen haben sollen, als Verrat, Kollaboration sich angefühlt hat. Aber eine Sammlung geheim zu halten, die sich direkt unter der Nase der Besatzer befindet, das war wahrscheinlich sowieso nicht möglich und zu riskant. Es war ein mutiger Plan und man könnte sagen, das war ein Bluff. Aber als sich die Besatzer den Schlüssel beschafft haben und das Museum gezielt nach der Sammlung durchsucht haben, ist natürlich alles aufgeflogen.
Hanna Skripka wird eine Frist von 3 Monaten gesetzt. In dieser Zeit soll sie jemanden einarbeiten, der sie ersetzen kann. Hanna weiß nicht, was sie tun soll und sucht Rat bei ihrer eigentlichen Chefin. Sie ruft Alina Dutsenko an, die fliehen musste. Alina überredet Hanna zu tun, was von ihr verlangt wird und so lange wie möglich im Museum zu bleiben, um zu beobachten, was dort vor sich geht.
Es hat mich so viel Energie und Nerven gekostet, zu dieser verhassten Arbeit zu gehen. Fast alle hatten zu diesem Zeitpunkt die Seiten gewechselt.
Bis Mitte Oktober geht das so. Dann ordnet der damalige Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergei Surovikin, den Abzug aus Cherson an. Die ukrainische Armee hat es geschafft, die militärischen Nachschubdepots zu beschießen. Die Stadt ist für die Russen unhaltbar geworden. Und das heißt für sie und all jene, die mit ihnen kollaboriert haben, sie müssen ihre Sachen packen. Eigentlich könnte sich Hanna Skripka jetzt freuen. Die Befreiung scheint unmittelbar bevorzustehen. Aber stattdessen hat sie ein komisches, ein mulmiges Gefühl. Denn die Direktorin, die von den russischen Behörden eingesetzt wurde, verbietet ihr auf einmal, das Museum zu betreten.
Ich hatte also keine Ahnung mehr, was im Museum los war. Aber ich habe beschlossen, es wenigstens von außen im Blick zu behalten. Ich habe das Gebäude vom Hof aus und von der Straße aus beobachtet. Ich lief herum und hielt Ausschau nach Autos und allem, was mir verdächtig vorkam. Ich wollte sehen, wann die Plünderung losgeht. Denn mir war klar, dass ich weggeschickt worden war, weil hier ein Kunstraub vorbereitet wurde.
Der mit viel Glück aus dem Weltall beobachtet wurde.
Kollegen haben berichtet, dass das Museum geplündert wurde. Wir haben die Posts auf Social Media gesehen und uns die Satellitenbilder angeschaut, die es gab.
Catherine Hansen kennt ihr schon aus Folge 1. Sie arbeitet am Smithsonian Institute bei der Cultural Rescue Initiative und wertet Bilder aus, die im Weltraum aufgenommen werden. Und meine Kollegin Inga hat sie per Videocall interviewt.
Als die Satellitenbilder reinkamen, war die Überraschung groß. Denn die Plünderung mit Hilfe von Aufnahmen aus dem All zu sehen, ist etwa so wahrscheinlich wie die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden.
Catherine und ihr Team dokumentieren die Zerstörung von Kulturgütern und Kulturdenkmälern in der Ukraine.
Wir können vom Weltall aus nicht sehen, was im Inneren eines Museums passiert. Man hat ja nur die Vogelperspektive. Es war ungewöhnlich und besorgniserregend zu sehen, dass da 2 große LKW standen und ein Van war im Hof geparkt. Wir haben die Bilder mit denen der Vortage verglichen. Da sah man nichts dergleichen. Und die Bilder der geparkten LKW fielen mit den Daten zusammen, an denen das Museum ausgeraubt wurde. Als wir die Bilder auf Social Media und die Berichte von vor Ort bekommen haben, hat sich herausgestellt, dass sie mit dem, was man vom All aus sehen konnte, zusammenpassten. Und so konnten wir belegen, dass diese LKW wahrscheinlich dort gewesen sind, weil sie für die Plünderung genutzt wurden.
Von diesen Fahrzeugen machen auch Anwohner heimlich kurze Videos. Mit einiger Verzögerung dringen die nach draußen. Catherine, ihr Team und geflüchtete Mitarbeiter des Museums erkennen dieselben Lastwagen, die auch auf den Satellitenbildern zu sehen sind. Den entscheidenden Beweis, dass ein Raub vor sich geht, liefern die Kunstdiebe erstaunlicherweise aber selbst. Das von den russischen Besatzern eingesetzte Kulturministerium der Region Cherson veröffentlicht am 30. Oktober 2022 eine Nachricht in seinem Telegram-Kanal. Es kündigt einen Transport der Museumssammlung an.
Sie behaupteten, dass sie Kunstwerke in Sicherheit bringen wollen. Vor dem ukrainischen Militär. Denn das würde alles zerstören, wenn es nach Cherson kommen würde.
Hanna ist immer noch in Cherson und beobachtet den Raub von außen. Als erstes laden die Kunstdiebe die Sammlung des lokalen Geschichtsmuseums in die Lastwagen ein. Es liegt direkt gegenüber des Kunstmuseums, auf der anderen Straßenseite. Und dann kommt das Kunstmuseum an die Reihe. Hanna Skripka, die das Museum 2 Wochen lang nicht betreten durfte, wird jetzt plötzlich von der neuen Direktorin herzitiert. Es ist der 1. November 2022. Und da erst wird Hanna die ganze Dimension klar. Mehr als 50 Personen sind an dem Raub beteiligt.
Als ich das Gebäude betrat, sah ich da viele unbekannte Gesichter. Es waren keine Angestellten des Museums. Ich wurde zu einer Gruppe von gut 10 Leuten geführt, angeblich Fachleute, die uns dabei helfen sollten, Kunstobjekte zu verpacken, sie für die Evakuierung vorzubereiten und sie auf Lastwagen zu verladen.
Den Besatzern läuft die Zeit davon. Sie haben nicht genug Leute, um die Kunstwerke zu verladen. Deshalb soll jetzt ausgerechnet Hanna Skripka bei dem Verbrechen helfen, das sie so lange versucht hat zu verhindern. Überwacht wird alles von bewaffneten Männern. Sie muss über Nacht im Museum bleiben. Die ukrainische Armee kommt näher und die Besatzer wollen fertig werden. Immer unachtsamer laden sie die Kunstwerke in die Lastwagen, ohne Handschuhe. Sie trennen sogar Gemälde aus ihren Rahmen, weil die zu schwer und zu groß sind, und lassen die Rahmen im Museum zurück. Der Kunstraub dauert mehrere Tage. Andrei Magin, der Direktor des Tavrida-Museums in Simferopol auf der Krim, ist extra angereist. Und auch Oleksandr Kuzmenko, der neu eingesetzte stellvertretende Kulturminister der Region Cherson, ist dabei. Am Ende werden sogar noch die Festplatten aus den Computern mitgenommen.
Als unsere Arbeit beendet war, hat die von den Russen ernannte Direktorin die Übergabeprotokolle an das Museum auf der Krim unterschrieben. Sie hat für unsere Seite unterzeichnet. Und die Person, die zur Abholung kam, hat ebenfalls unterschrieben.
Die Lkw verschwinden samt Beute mit den Besatzern über den Dnipro. Und damit ist einer der größten Kunstraube seit dem Zweiten Weltkrieg besiegelt. Alina Dutsenko, die eigentliche Direktorin, hat mehr als 45 Jahre lang am Kunstmuseum in Cherson gearbeitet. Nach ihrer Flucht ist sie in der Nähe von Kiew untergekommen. Als Cherson Mitte November befreit wird, fährt sie sofort hin und ist wie unter Schock.
Und ich stehe da, es gibt keinen Strom, kein Wasser, kein Netz. Draußen gefühlt 1 Million Journalisten, alle mit ihren Autos, alle aus verschiedenen Ländern. Und ich weine, ich kann nichts mit mir anfangen. Ich kann nicht mit ihnen sprechen.
Satellitenbilder, Videos, die Schilderungen der Museumsmitarbeiterin Hanna Skripka und nicht zuletzt die offiziellen Mitteilungen der Besatzer dokumentieren also diesen Kunstraub. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man eigentlich verhindern wollen, dass Kulturgüter noch einmal zwischen die Fronten geraten. Die Haager Konvention ist ein internationales Abkommen von 1954 und es schreibt ganz klar fest, dass die Zerstörung, der Diebstahl und die Plünderung von Kulturgut in Kriegen oder bewaffneten Konflikten verboten ist. 135 Länder haben dieses Abkommen der UNESCO unterzeichnet. Auch Russland. Aber Russland hat sich über die Weltordnung ganz bewusst hinweggesetzt. Diese Weltordnung hat uns in Europa nach dem Krieg ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Wir haben uns anscheinend darauf ausgeruht und nicht daran gedacht, dass jemand diese Ordnung aufkündigen könnte. Die Gemälde aus dem Kunstmuseum von Cherson sind jetzt auf der Krim. Das ist kein Geheimnis. Die Mitarbeiter des Tavrida-Museums in Simferopol haben Fotos und Videos mit den geraubten Bildern gemacht und mit Reportern vor Ort gesprochen. Der Leiter des Museums, Andrei Magin, der auch beim Raub dabei war, und die von den Russen eingesetzte Direktorin am Kunstmuseum Cherson, Natalia Desjatova, sind wegen des Raubes von der EU sanktioniert worden. Larissa Jakir gehört zum Social-Media-Team des Kunstmuseums. Sie war während der Besatzung aus Cherson nach Odessa geflohen. Dort lebt sie immer noch und dort hat Ivan sie in einem Park getroffen.
Guten Morgen. Das ist Ihor, mein Mann. Und das ist Ivan, ein Journalist. Ihor, kannst du ein Foto von uns machen als Erinnerung?
Vor der Großinvasion hat Larissa mit ihren Posts die Sammlung des Kunstmuseums bekannter gemacht. Jetzt ist sie zur Detektivin geworden. Sie durchforstet russische Medien, um etwas über den Verbleib der Sammlung zu erfahren. Immer wieder stößt sie dabei auf Interviews von Andrei Magin.
Sehen Sie, die Zahlen stimmen nicht überein. Uns sind mehr als 10.000 Werke gestohlen worden. Er sagt, er habe etwa 10.000. Es fehlen also welche. Was uns aber am meisten besorgt, die wertvollsten Werke sind auf den Fotos nicht zu sehen.
Wo sind die geblieben? Sind sie zerstört oder von jemandem auf dem Weg auf die Krim abgezweigt worden? Immer wieder tauchen im Internet und in Telegram-Kanälen Fotos auf, die gestohlene Werke zeigen, aber niemals die gesamte Sammlung. Wenigstens weiß Larissa genau, wonach sie suchen muss. Zum einen, weil die Direktorin Alina ja Datenträger mit den digitalisierten Bildern der gesamten Sammlung vor ihrer Flucht versteckt hatte. Und außerdem sind da noch die Inventarkarten der Bilder. Die haben die Räuber nicht entdeckt. Larissa und Ivan haben sich auf eine Parkbank gesetzt. Sie hat Bonbons mitgebracht und bietet ihm davon an. Er nimmt eins. Larissa erzählt Ivan, dass sie jetzt ihre Arbeitszeit damit verbringt, die Fotos aus dem Internet mit den digitalen Fotografien der Sammlung zu vergleichen, um ein Inventar zu erstellen, um zu erfassen, was genau gestohlen worden ist.
Wenn wir das ganze oder fast das ganze Werk sehen, ist es relativ einfach. Aber manchmal sehen wir nur einen Bruchteil, der einem erst einmal nichts sagt.
Manche Fotos betrachtet Larissa deshalb Wochen oder Monate lang immer wieder, bis sie endlich herausfindet, zu welchem Gemälde aus dem Kunstmuseum ein bestimmter Ausschnitt gehört. Etwa 100 Werke haben Larissa und das Museumsteam inzwischen identifiziert. Einerseits ganz schön viel, andererseits auch wieder nicht, wenn man bedenkt, dass mehr als 10.000 Objekte gestohlen worden sind. Der Raub im Kunstmuseum von Cherson ist ein Verbrechen, das nicht nur gegen die Haager Konvention verstößt. Er reißt alte Wunden wieder auf. Im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg gehörte Cherson zum Russischen Reich. Wer als Künstler in diesem Reich Karriere machen wollte, musste russische Abschlüsse vorweisen. Und das hat Auswirkungen bis heute.
Das heißt, wenn jemand eine Karriere als Künstler anstrebte, führte sein Weg nach St. Petersburg zur Akademie der Künste. Dort sind Studenten aus verschiedenen Ländern angenommen worden, aber am Ende sind aus ihnen immer große russische Künstler geworden. So wie beim ukrainischen Maler Mykola Pimonenko. Man kann sagen, dass er den Ukrainern den Weg nach Europa geebnet hat.
Wenn Russland die Sammlungen aus Cherson jetzt besitzt, kann es also auch Einfluss darauf nehmen, wie die Geschichte der Ukraine erzählt wird.
Ich möchte sagen, dass dies ein doppeltes Verbrechen der Russen ist. Denn außer dem physischen Diebstahl der Werke haben sie uns außerdem unser kulturelles Erbe geraubt. Sie reden von der russischen Avantgarde. Aber wenn man nachsieht, sind es ukrainische Namen.
In diesem Krieg geht es also nicht nur um Rohstoffe und Grenzverschiebungen oder darum, dass die NATO-Grenze nicht weiter an Russland herankommt, wie Russlands Präsident Wladimir Putin immer wieder beklagt hat. Es geht auch darum, was er 3 Tage vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Fernsehen gesagt hat.
Ich betone nochmals, Die Ukraine ist für uns nicht einfach ein Nachbarland. Sie ist integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, unserer Kultur, unseres geistigen Raums. Es geht um unsere Leute, um Menschen, die uns nahestehen. Unter ihnen sind nicht nur Kollegen, Freunde, Menschen, mit denen wir gemeinsam gedient haben, sondern auch Verwandte. Wir sind mit ihnen über Bluts- und Familienbande verwoben.
Kollegen, Freunde, Bluts- und Familienbande. Integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte. Was so freundlich klingt, bedeutet eigentlich nur eins. Für Putin gibt es keine eigenständige Ukraine. Und damit auch keine eigenständige ukrainische Kultur. Es liegt nahe, dass er alles, was das Gegenteil beweist, zerstören will. Um zu verstehen, was am Kunstmuseum in Cherson passiert ist, müssen wir uns jetzt noch ansehen, wie die russische Besatzung funktioniert. Hanna hatte ja erzählt, dass am Ende fast alle Mitarbeiter mit den russischen Machthabern zusammengearbeitet haben. So etwas passiert natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Es geht los mit der Frage, die sich jeder Bewohner stellen muss, als die russische Armee Cherson erobert. Bleiben oder fliehen? Vor dem Großangriff hatte die Stadt fast 300.000 Einwohner. Bei der Befreiung durch die ukrainische Armee im November 2022 ist nur noch ein Fünftel davon übrig. Von denjenigen, die bleiben, hoffen einige auf eine schnelle Befreiung. Manche leisten Widerstand. Aber je länger die Besatzung dauert, desto ungewisser scheint es, dass die Stadt jemals wieder befreit wird. Das Geld vom ukrainischen Staat bleibt aus. Stundenlang muss man für Essen, Medizin und Drogerieartikel anstehen. Und genau in dieser Situation verteilen die Besatzer Hilfsgüter. Der neue Kulturminister für die Region Cherson wird installiert, Oleksandr Kuzmenko, der später auch beim Raub dabei sein wird. Er war vorher Leiter einer Musikschule, macht mit der Besatzung also gewaltig Karriere. Eines Tages besucht er das Kunstmuseum, erzählt Larissa Jarkir, die Social-Media-Redakteurin. Sie ist erst im Juni 2022 geflohen, kurz bevor die neue Direktorin übernimmt, und hat deshalb diese Entwicklung noch vor Ort mitbekommen.
Sie hatten vielen Menschen Stellen angeboten. Alle Vernünftigen haben abgelehnt. Dieses Ungeheuer aber hat kooperiert. Er sagte, alle haben euch im Stich gelassen, der Staat, die Direktoren. Aber Russland wird sich um euch kümmern. Nehmt die Hilfe Russlands an. Dann haben die Besatzer jedem der Mitarbeiter 10.000 Rubel in die Hand gedrückt. So hat er die Leute geködert.
Ivan, wir können in Cherson sehen, dass die Besatzer schrittweise vorgehen. Was weiß man aus den besetzten Gebieten? Gehen die Besatzer immer so vor?
Ja, ich denke, dieser Ansatz und diese Taktik ändert sich seit Jahrhunderten nicht. Man versucht, die Leute mit Keks und mit Patsche einzuwerben. Und natürlich steht diese Wahl für die offene Oppositionelle, für die offene Gegner nicht. Also zum Beispiel Leute, die in sogenannten schwarzen Listen eingetragen wurden, als ukrainische Aktivisten, hatten diese Wahl nicht. Es gab von Anfang an ein Ziel, diese Leute zu vertreiben bzw. ins Gefängnis zu stecken, zu vernichten. Alle anderen aber natürlich versucht oder bemüht sich, neue Macht, Besatzung, Macht erstmals zu lockern und freundlich mit ihnen umzugehen, irgendwie zu bestechen, irgendwie zu motivieren. Und wenn es schon nicht klappt, dann werden die repressiven Maßnahmen ergriffen.
Alina, Hanna und Larissa geht es nicht einfach nur um ein paar Bilder, die den Besitzer gewechselt haben. Es geht ihnen um ihre kulturelle Identität. Das ist vielleicht ein abstrakter Begriff, aber ich beginne zu verstehen, warum mich das so auffühlt. Ich habe die Geschichte der Familie meines Vaters lange zur Seite geschoben, wie etwas, das nicht zu mir gehört. Aber jetzt muss ich ständig daran denken. Meine Urgroßeltern wurden ermordet, weil sie Christen im Osmanischen Reich waren. Genauso wie eine 500.000 andere syro-aramäische Christen, 1,5 Millionen Armenier und 2,5 Millionen Griechen. Als Christen passten sie nicht in das Konzept eines türkischen Nationalstaats. Aramäische Häuser, Kirchen und Klöster und damit auch sehr viel Literatur und viele Kunstwerke sind damals zerstört worden, meistens verbrannt. Diese Zerstörung war so vollständig, dass sie bis heute wenig bekannt ist. Und für mich als Urenkelin ist da das Gefühl, von etwas abgeschnitten zu sein. Von etwas, das ich eigentlich gut kennen müsste, zu dem ich aber keinen Zugang mehr finde. Ich glaube, dieser Teil von mir versteht sehr gut, dass es Alina Dutsenko, Hanna Skripka und Larissa Jarkir nicht nur um die Ungerechtigkeit geht, dass mehr als 10.000 Objekte aus ihrem Museum gestohlen wurden. Es geht um das, was sie auch für spätere Generationen bewahrt hatten und was jetzt einfach weg ist. Alina, Hanna und Larissa wollen das aber nicht einfach hinnehmen. Sie wollen, dass sich Russland für seine Verbrechen verantworten muss. Und sie kämpfen dafür, dass die Sammlung ihres Museums zurückkehrt. Das war Folge 2, der Jahrhundertraub in Cherson. Ein Raub wie in Cherson soll nicht noch einmal passieren. Deshalb gibt es Menschen, die sich entschieden haben, alles zu tun, um die Kunst der Ukraine zu retten.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich Verpackungsboxen so bewundern würde. Aber das tue ich. Ich liebe sie. Weil man mit ihnen die Sammlungen aus bestimmten Regionen an sichere Orte bringen kann.
Hunderttausende Kunstobjekte aus dem gesamten Land an sichere Orte bringen, das ist eine gigantische Aufgabe. Auch in Deutschland gibt es Unterstützer.
Es braucht Verpackungsmaterial, es braucht Feuerlöscher, es braucht Luftbefeuchtungs- und Entfeuchtungsgeräte, es braucht Werkzeug, es braucht vielleicht auch Arbeitskleidung und so weiter.
In der nächsten Folge möchte ich selbst sehen, wie genau das funktioniert und nicht mehr länger nur vom Schreibtisch recherchieren. Ich möchte nach Kiew fahren. Und dafür muss ich unbedingt lernen, wie man auf Ukrainisch Kaffee bestellt.
Warum ist Soboyo?
Soboyo heißt?
Zu mitnehmen.
Also to go.
Ja, Coffee to go.
Und ich möchte endlich Ivan treffen.
Privit. Privit.
Die Kunstretter ist ein Podcast von mir, Elena Gorges. Unser Reporter in der Ukraine war Ivan Haivanovic. Ohne ihn wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Bei der Recherche in Deutschland hat mich Inga Lisingewitsch unterstützt. Sie und Ivan haben auch die Übersetzungen gemacht. Sprecherinnen und Sprecher waren in dieser Folge Bettina Kurt, Barbara Becker, Katharina Keller, Thorsten Föste und Birgit Paul. Komposition, Feature Music. Bandura und Gesang, Christina Petrinka. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Lukas Wilke. Regie, Johanna Tirntal. Redaktion, Katrin Materna und Eberhard Schade. Besonderer Dank geht an Thomas Bengsch, Nadia Gosau und André Zanto. Die Kunstretter ist eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. An dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn euch die Kunstretter gefallen, dann kann ich euch auch Tatort Kunst vom Deutschlandfunk sehr empfehlen. In 4 neuen Fällen schaut das Podcast-Team, wo es in der schillernden Welt der Kunst nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie kann es zum Beispiel sein, dass immer wieder chinesisches Porzellan aus Museen gestohlen wird? Außerdem ermitteln die Kollegen im Fall eines literarischen Cold Case. Es geht um Briefe, die eine Puppe geschrieben haben soll. Tatort Kunst liefert exklusive Einblicke hinter sonst verschlossene Türen. Hören und abonnieren könnt ihr Tatort Kunst in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.